Okay, stille Zeit. Ich hoffe, ihr habt ja auch heute eure stille Zeit gehabt. Und ich meine nicht einfach, dass man mal Pause machen konnte von dem Kinderlärm, sondern dass man mit Gott alleine sein konnte. Darf ich euch bitten, Hiob aufzuschlagen? Hiob ist mittig in der Bibel. Genau gesehen würde das Buch der Psalmen direkt in der Mitte sein. Ich habe nicht geschaut, um zu sehen, wann ich das letzte Mal zu dieser Stelle gesprochen habe, aber ich hatte es auf dem Herzen, sie wieder mal vor unsere Augen zu führen, bevor wir heute Abend gemeinsam ins Gebet gehen. Aber zu Beginn, bevor ich loslege mit der Auslegung, möchten wir auch beten. Herr, danke, dass wir uns versammeln dürfen. Wir bitten, dass du uns lehrst, und dass du uns beibringst, wie wir füreinander beten können, ganz besonders für unsere Familienmitglieder. Gib mir bitte Gnade und auch allen Hörern, dass wir uns voll und ganz auf dein Wort, auf deinen Willen konzentrieren können. Bitten im Namen Jesu. Amen. Okay, wenn Krisha eine Frauenbegegnung halten würde, würde sie als Titel aussuchen für die Kinder beten. Krisha macht die Dinge nicht kompliziert. Ich dagegen mache alles ein bisschen komplizierter. Also für die Kinder beten. Wenn das euch eine größere Hilfe ist als mein Titel, dann wunderbar. Bleibt dabei. Ich habe anstatt dessen Folgendes als Titel ausgesucht. Gegen mögliche Abtrünnigkeit bei Kindern vorgehen. Okay, noch einmal. Gegen mögliche oder eventuelle Abtrünnigkeit bei Kindern vorgehen. Und unser Text ist Hiob 1,5, aber wie ihr mich kennt, wird das nicht unser einziger Text sein. Übrigens, wir haben hier auch einige Kinder. Wenn du ein Kind bist, höre trotzdem gut zu. Eines Tages könntest du auch ein Vater oder eine Mutter sein. Und wenn du erwachsen bist, aber noch keine Kinder hast, kannst du in dieser Stunde vielleicht doch etwas finden, was für dich beim Beten eine praktische Hilfe sein könnte. Nun, aus Erfahrung sage ich, dass es solche und solche gibt. Kinder meine ich. Es gibt welche, die gerade mit dem Herrn gehen und welche, die es vielleicht gerade nicht tun. In dieser Geschichte erkennen wir nicht, dass die Kinder Hiobs es nicht taten, wissen aber auch nicht eindeutig, dass sie es taten. Die Bibel lässt die Frage offen. Also ist die Botschaft heute Abend auf alle anwendbar. Was wissen wir zuerst über Hiobs Kinder? Ich möchte euch Hiob 1, Vers 2 und dann die Verse 4 und 5 vorlesen. Das Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 2. Und ihm, gemeint ist Hiob, wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und jetzt die Verse 4 und 5. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen, und die restlichen Gedanken werden wir später noch lesen. Was wissen wir also über Hiobs Kinder? Wie viele waren es? Zumindest zu Beginn des Buches. Kinder? Gut, 10. Wie viele Jungs? 7. Wie viele Mädchen? 10 weniger 7 ergibt. Genau. Was wissen wir mehr? Es heißt, sie hatten jeweils ein Haus, zumindest die Söhne. Also heißt es, dass sie auch erwachsen waren, nehme ich an. Ich meine, meistens gibt kein Vater einem Kind, auch wenn er es könnte, kein Haus. Sie waren selbstständig, waren Flöge, sagt man, lebten nicht mehr zu Hause. Wie wir später sehen werden, hatten sie Knechte. Sie feierten Hochtagen mit Essen und Trinken, Vers 13 sagt sogar mit Wein. Wir wissen auch noch mehr, wir wissen, Sie waren eine enge Familie. Zumindest die Geschwister waren es. Sie luden einander ein, die Brüder, und auch ihre Schwester alle. In Vers 10, das haben wir nicht gelesen, ich lese hier Vers 10, hast du nicht ihn und sein Haus, und gemeint ist nicht sein Gebäude, sondern sein Haushalt, seine Familie. Und alles, was er hat, ringsum eingehegt. Sie waren also eingehegt. Die Elberfelder Übersetzung sagt eingezäunt. Waren geschützt, eine geschützte Familie. Übrigens, das war ein Vorwurf des Teufels gegen Gott. Du bist dieser Familie zu gut. Das hast du davon. Ja, wenn du nicht so gut ihnen gegenüber wärst, würdest du doch wissen, dass sie dir Treue nicht halten wollen. Sie waren privilegiert. Sie mussten nicht immer arbeiten. In den Versen 13 und 14 heißt es, sie aßen und tranken, während die Knechte arbeiteten. Daneben. Sie mussten also nicht immer arbeiten, was nicht heißt, dass sie faul waren. Knechte sind nicht immer kooperativ. Man muss ja eine gewisse Verwalterschaft ausüben, selbst wenn man Knechte hat. Manchmal ist das schwieriger, als wenn man die Arbeit selbst tun würde. Ihr Vater, wie wir sehen werden, war der Reichste weit und breit. Und in Bezug auf diese Kinder wissen wir es nicht, aber am Ende des Buches, wenn Hiob weitere 7 Söhne und 3 Töchter hat, heißt es, und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Okay, selbst die Töchter haben von ihrem Vater ein Erbe bekommen. Es war gewöhnlich, dass die Söhne das bekommen würden, war nicht unbedingt gewöhnlich, dass die Töchter ein Erbe bekommen würden. Das war die Verantwortung ihres jeweiligen Ehemanns. Manchmal muss man ein bisschen in die Details gehen, um Fakten zu lernen über gewisse Menschen. Was wissen wir über die Kinder Hiobs jetzt? Punkt 2, was wissen wir über Hiob selbst? Eigentlich eine ganze Menge, viel, viel mehr, als ich euch heute Abend sagen werde. Denn seine Worte wurden seitenweise, kapitelweise für uns im gleichnamigen Buch Hiob festgehalten. Aber lasst uns auf das konzentrieren, was in wenigen Kapiteln steht, in Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 31. Okay, dass er ein Mann war, das liegt auf der Hand. Er war vom Land Uz. Wenn man UZ nachschlägt, ja, wenn ihr ein Bibelprogramm habt, sagen wir Clever, ist fast kostenlos. Ich denke so 10, höchstens 20 Euro. Dann kann man eintippen, Leertaste, UZ, Leertaste, damit man nicht alle Vorkommnisse der beiden Buchstaben UZ in allen Worten bekommt. Und dann sieht man diesen Ort Uz. Oder diesen Menschen Uz. Er war von dem Land Uz. Uz war Sohn Arams und Enkel oder Nachkomme Sems. Vielleicht ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich hatte hier, wahrscheinlich ging er von Ur der Chaldäer nach Aram, aber eigentlich war das Haran. Das war ein Fehler meinerseits. Aber am Ende ist er im Land Uz und nach Klagelieder 4, Vers 21 wissen wir, dass Edom, die Idumäer, die Söhne Esaus, wohnten da, wo Uz früher war. Sie wohnten in dem Land Uz. Das heißt, wahrscheinlich war dieser Mann aus der Region unterhalb von Israel. Aber das ist alles eine Vermutung meinerseits von der Forschung, die ich heute gemacht habe. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war, und jetzt wissen wir das, was wirklich wichtig ist, ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Das lesen wir schon in Hiob 1, Vers 1. Wir lesen Ähnliches in Vers 8, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, mitten in dem Vers, einen so untadelig und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und Vers 9, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Und in Kapitel 2, Vers 3, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Und das sehen wir immer wieder. Ähnliche Worte wie in Vers 1, Vers 8, Kapitel 2, Vers 3. Was heißt untadelig? Gut, wenn wir im Neuen Testament untadelig lesen, dann heißt es einen, gegen den es keine Vorwürfe geben würde. Ohne Tadel. Die Menschen haben ihm nichts vorzuwerfen. Eigentlich hat er keine Griffe. Man kann ihn nicht fassen. Er ist unfassbar. Okay? Also willst du ihn packen? Kannst du es aber nicht. Er ist nicht nur schlüpfrig. Es gibt ja nichts, was du ergreifen kannst. Hat keine Fehler, die du gegen ihn als, ja, nicht Hebel, sondern Fulcrum, Wende und Angelpunkt gebrauchen könntest. Aber das ist das Verständnis im Neuen Testament. Im Alten Testament kommt dieses Wort immer wieder vor. Zum Beispiel, Esau war ein Jäger. Jakob war aber ein gesitteter Mann. Dieses Wort gesittet ist eher sanfter. Er war nicht ein gewaltsamer Mann. Sein Bruder war der Jäger. Na gut, Jakob war kein Schwächling. Er rang mit dem Engel die ganze Nacht. Ja, er hat den großen Stein von dem Eingang des Brunnens entfernt. Er war kein schwacher Mensch, aber er war untadelig im Sinne von nicht gewaltsam. Dann heißt es, er war rechtschaffen. Und dieses Wort wird unterschiedlich übersetzt. Recht, rechtschaffen, richtig, aufrichtig, gerade. Also er machte das, was richtig war. Er war gottesfürchtig. Und man kann darüber diskutieren, was es heißt, gottesfürchtig zu sein. Heißt es, Gott zu respektieren? Heißt es, Gott zu fürchten? Ich habe eine Meinung dazu. Ich glaube, es kann beides bedeuten, aber ich glaube, man sollte die Furcht nicht ausklammern. Aber was eindeutig ist, ist, ob man gottesfürchtig oder gottesrespektierend ist, hat man Gott vor Augen. Man denkt über Gott überhaupt. Ein gottesfürchtiger Mensch hat Gott nicht in Vergessenheit geraten lassen. Das ist wichtig. Er war ein gottesfürchtiger Mensch. In letzter Zeit bin ich zu dem Ergebnis gekommen, Gottes Furcht ist, wenn man ständig Gott vor Augen hat. Und die Tatsache, dass Gott mir vor Augen ist, beeinflusst mein Handeln, nimmt Einfluss auf mein Handeln. Wenn du Gott aus dem Auge verloren hast, dann ist es dir egal. Du denkst nicht über ihn nach. Ganz von dem Respekt oder von der Furcht zu schweigen. Okay, und er mied das Böse. Und das ist sowieso, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen und das Böse zu meiden. Er mied das Böse. Und auch dieses Wort wird unterschiedlich übersetzt. Abweichen, sich abwenden, wegtun, etwas wegtun, wegnehmen, abtrennen, entfernen, entziehen, meiden, ablegen, wenden, entgehen, wegschaffen, abschaffen, abbiegen und so weiter. Okay, also war das nicht klar? Er hatte nichts mit dem Bösen zu tun. Und Jakobus Kapitel 5, die Verse 10 und 11 sagen uns, dass er für uns ein Vorbild ist der Propheten. Also die Propheten waren uns Vorbilder und Hiob ist das Beispiel, das herangeführt wird. Und in welchem Gebiet? Auf dem Gebiet der Geduld oder des Ausharrens. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und weil auch wir untadelig sein und sollen und sein können, ist er für uns ein Vorbild der Rechtschaffenheit oder der Tadellosigkeit. Und in 1. Timotheus 3, 1 heißt es, dass Älteste untadelig sein müssen. In Psalm 19, Vers 14 heißt es, ein Mensch, der bei Gott Bewahrung gegen mutwillige Sünden sucht, wird unsträflich sein, tadellos. Er sagt, Gott, hilf mir, ich möchte nicht mutwillig sündigen. Wer das betet, wird unsträflich sein. Psalm 119, der allererste Vers in dem längsten Kapitel der Bibel, fängt damit an, wohl denen, die im Weg untadelig sind. Sie wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Und in Vers 80 steht, mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten. Tadellos an deinen Anweisungen halten. Nun möchte ich euch aber bitten, Kapitel 31 nachzuschlagen. Hiob, Kapitel 31. Wie sieht es aus, wenn man untadelig ist? Ich will, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dieses Kapitel zu lesen oder zumindest in das Kapitel hineinzulesen. Indem sich Hiob vor Gott beschreibt, er beschreibt sich selbst und er erhebt den Anspruch darauf, untadelig zu sein. Okay, ich lese vor. Es fängt mit seinen Augen und mit seinem Herzen an. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Das heißt, wenn ich lüstern geblickt habe, verdiene ich's doch, Unglück und Missgeschick zu erleiden. Aber er sagt, das habe ich doch nicht. Und ich leide dennoch. Vers 4. Sieht er denn nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte, sodass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin? Okay, ich habe nicht gelogen. Vers 6. Erwäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit. So wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt und klebt an meinen Händen ein Makel? Wenn das der Fall ist, so will ich säen und ein anderer soll essen. Und meine Pflanzungen sollen entwurzelt werden. Wenn ich so gehandelt habe, möge Gott meine Ernte misslingen lassen. Hat sich mein Herz zu einer Frau hinreißen lassen? Oder habe ich an der Tür meines Nächsten gelauert? Möge es mir ebenso passieren. Vers 11. Denn das wäre eine Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen. Ja, ein Feuer wäre es, das bis zum Abgrund fräße und all meinen Ertrag verzehren würde mit Stumpf und Stiel. Wenn ich meinem Knecht oder meiner Magd das Recht verweigert hätte. Jetzt redet er von Unrecht oder von Recht innerhalb seines Hofs. Er ist Herr, hat viele Knechte und Mägde. Wenn ich meinem Knecht oder meiner Magd das Recht, die haben auch Rechte, verweigert hätte, als sie einen Rechtsstreit gegen mich hatten, Was wollte ich tun, wenn Gott gegen mich auftrete und wenn er mich zur Rede stellte? Was wollte ich ihm antworten, wenn das der Fall wäre? Hat nicht der, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn gemacht? Hat nicht ein und derselbe uns im Mutterleib gebildet? Merkt, wo Gott uns gebildet hat? Wir waren gebildet, nicht ausgebildet, aber wir wurden gebildet, bevor wir geboren wurden. Habe ich den Armen versagt, was sie begehrten, und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Okay, hier ist ein Mensch, der nicht ein Anrecht darauf hat, aber ich soll ihm barmherzig sein. Habe ich meinen Bissen allein verzehrt? Habe ich alleine gegessen und ihm nicht mitgeteilt? Und hat der Verwaiste nichts davon essen können? Wahrlich, von meiner Jugend auf ist er bei mir aufgewachsen. Wie bei einem Vater und von meiner Mutterleib an habe ich die Witwe geführt. Soweit ich zurückdenken kann, war ich den Witwen immer höflich, habe ihnen geholfen, auch den Waisen. Vers 19, habe ich mit angesehen, wie einer umherirrte ohne Kleider oder der Arme ohne Decke? Wenn seine Lenden mich nicht gesegnet haben und er sich von der Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte, wenn ich meine Hand gegen die Waise erhob, um ihn zu schlagen, weil ich sah, dass man mir helfen würde im Tor, so soll mir meine Schulter vom Nacken fallen und mein Arm aus seinem Gelenk brechen. Und er redet und redet und redet immer weiter über, was es heißt, wie es aussieht, wenn man ein gerechter Mensch ist in seinem Handeln. Ihr könnt den Rest dieses Kapitels lesen. Das ist Hiob Kapitel 31. Sagen wir, du bist aber immer noch kein Hiob. Du kannst aber daran arbeiten, dass du so einer bist wie er. Du kannst das Böse meiden. Böse Musik, böse Sprache, Redewenden, Wörter. Böse Bilder, böse Filme, böse Bücher, böse Worte, böse Gedanken und so weiter. Mit Paulus kann man sagen, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen geworden wäre, sondern ich dränge darauf, dass ich das ergreife, wozu ich auch in Christus Jesus ergriffen worden bin. Philipper 3, Vers 12. Okay, wir wissen ein bisschen über die Kinder Hiobs, wir wissen ein bisschen mehr über Hiob selbst. Aber jetzt drittens und letztens, was hat Hiob getan, um gegen die Möglichkeit der Abtrünnigkeit bei seinen, ich würde sagen, erwachsenen Kindern vorzugehen? Nun, manche haben nicht erwachsene Kinder, kleine Kinder noch. Wunderbar, handelt ebenso. Aber selbst wenn man erwachsene Kinder hat, die nicht mehr zu Hause ist, wie geht man gegen ihre mögliche Abtrünnigkeit, ihr Abweichen in ihrem Herzen vor? Okay, davon abgesehen, dass wir gerne wie Hiob sein wollen, überlegen wir uns. Vielleicht hat Hiob gedacht, es scheint momentan alles in Ordnung zu sein. Sie sind mittlerweile selbstständig, sie pflegen ein enges Verhältnis miteinander, sie haben Güter und Arbeit. Ich wüsste nicht, dass sie sich von Gott abgesagt hätten. Es ist doch alles in Ordnung, oder? Aber eigentlich weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, was sich in ihrem Herzen abspielt. Ich weiß nicht, dass sie es getan haben, aber ich weiß auch nicht hundertprozentig, dass sie es nicht getan haben. Vielleicht entdecke ich bei ihnen etwas, was mir Hoffnung macht. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, eine Mutter freute sich darüber, dass sie etwas Erfröhliches bei ihrer Tochter vorgefunden hat. Vielleicht entdecke ich bei ihnen etwas, was mir Hoffnung macht. Das kann vorkommen. Vielleicht entdecke ich aber demnächst etwas, was mich zweifeln lässt, dass es so ist. Vielleicht, vielleicht. Und wisst ihr, nicht nur finden wir das Wort vielleicht in unseren Gedanken und Worten, nein, das Wort vielleicht finden wir auch bei Hiob. Schauen wir wieder unseren Text an. Hiob 1, Vers 5, wo steht, Wenn die Tage des Festes vollendet waren, sandte Hiob hin und weihte sie, indem er frühmorgens aufstand und Brandopfer darbrachte, so viele wie möglich. Denn Hiob sagte, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und Gott in ihrem Herzen verflucht oder sich von Gott in ihrem Herzen losgesagt. So tat Hiob ständig. Ich will, dass wir uns diesen einen Vers jetzt in seinen Details auseinandernehmen und sehen, was Hiob dagegen unternahm. Falls seine Kinder, seine Söhne, werden erwähnt, gesündigt und Gott in ihrem Herzen verflucht, beziehungsweise sich von Gott losgesagt hatten. Und ich weiß, ich werde das nicht in voller Länge tun können. Hab wiederum mehr vorbereitet, als dass ich für sie Zeit habe. Aber fangen wir zumindest dort an. Und übrigens, dies ist etwas, was worüber ich nachgedacht habe in meiner stillen Zeit, von der wir gerade gesungen haben vorhin. Ich lese es noch einmal. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, es steht nicht, dass er sie bei ihrer Feier überfallen hat, sondern dass er so lange wartete, bis ihr Fest vorbei war. Er musste nicht den Polizisten spielen. Er musste nicht mit Gewalt verhindern, dass sie sündigten. Oder er musste nicht bei der Feier fragen, ob sie etwa in ihrem Herzen gesündigt hätten. Nein, er gab ihnen Raum, so wie auch Gott uns Raum gibt, um unter Beweis zu stellen, was in unserem Herzen ist. Ich will nicht sagen, dass er während der Zeit nicht gebetet hat. Ganz sicherlich hat er sich darüber gedacht, mit sich selbst geredet und mit Gott gebetet. Ich weiß noch, wie wir uns entschieden haben, wir würden nicht versuchen, eine Situation zu verhindern, obwohl wir nichts Gutes vermuteten beim Verhalten unseres Kindes. Wir haben es dem Herrn abgegeben. Und übrigens, der Herr hat auch etwas Gutes unternommen. Alles, was er tut, ist gut. Aber das war für uns offensichtlich gut. Wir müssen die Sache manchmal Gott überlassen und nicht versuchen, Gott zu spielen. Auch Gott verhindert nicht immer daran, dass man sündigt. Ich will euch noch einmal an 1. Mose 20, Vers 6 erinnern. Ich sage noch einmal, denn ich glaube, ich habe das vor einigen Monaten erwähnt. 1. Mose 20, Vers 6 lautet, und Gott sprach zu Abimelech im Traum. Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Du hast, was war das, Abrahams Frau zu dir ins Palast genommen? Du hast das mit aufrichtigem Herzen getan. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. Ich habe dir nicht erlaubt, sie zu deiner Frau zu nehmen, im übertragenen Sinn. Warum? Weil ich weiß, du hast das mit aufrichtigem Herzen gemacht. Frauen, ihr könnt nicht verhindern, dass euer Mann sündigt. Männer, ihr könnt letzten Endes nicht verhindern, dass eure Frau sündigt. Der Mann in Lukas 15 hat auch nicht verhindert, dass sein Sohn in ein fernes Land gegangen ist. Hat ihm sogar dafür Geld gegeben. Ich sage nicht, dass ihr es so machen müsst, aber er hätte es ihm schwerer gemacht. Es ist aber besser, ein Kind kehrt freiwillig zurück, als dass es gegen seinen Willen zu Hause gehalten wird. Manchmal muss man sie einfach gehen lassen. Hoffentlich werden sie sich nicht gehen lassen. Aber man muss sie manchmal loslassen und wissen, der Herr gibt sie nicht auf. Er ließ sie also feiern. Das heißt, Hiob ließ seine Kinder feiern, stand aber, wie wir sehen werden, zu einer anderen Zeit auf. Du darfst dich ruhig schlafen legen. Der Herr schläft nicht. Aber du musst es manchmal. Er kann immer wach bleiben. Ohne Schaden. Du sollst es aber zu tun nicht versuchen. Und übrigens, wenn man zu viel aufbleibt, bildet man sich ein, er würde sein wie Gott. Und versucht nicht die Vorrechte, aber die Eigenschaften Gottes für sich anzueignen. Tu das nicht. Ne? Du kannst nicht allwissend sein. Versuch nicht allwissend zu sein im Leben eurer Kinder. Allgegenwärtig, alle ausspionieren. Nein. Gott ist der Allweise. Du musst sie nicht immer überlisten, damit du weißt, ob sie gelogen haben oder nicht. Nein, übergebe das Gott. Er bleibt wach. Du kannst ab und zu mal schlafen. Ich will auch in der Mitte dieses Verses etwas hervorheben. Er dachte bestimmt darüber nach. Er machte sich Gedanken, denn es heißt, er sagte sich. Was man sagt, ist das, was man denkt. Wisst ihr, es ist eine Sache, sie unwillig gehen zu lassen, aber es wäre schlimmer, wenn wir uns dabei keine Gedanken machen würden. Halten wir darüber keine Selbstgespräche? Reden wir mit unserer Frau nicht darüber? Reden wir nicht mit unserem Gott darüber? Das wäre schlimm. Es heißt nicht, dass er die ganze Nacht aufblieb und sich über seine Kinder Sorgen machte. Psalm 127, Vers 2 sagt, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Das hat mit der Arbeit zu tun, aber und ich will nicht sagen, dass man nicht zum Gebet aufbleiben könnte. Meistens liest und hört man, meistens von Frauen, von Muttis, dass sie die Nacht aufgeblieben und für ihre Kinder in der Ferne vor Gottes Thron Wache hielten. Ein John Gretsch, ich habe den Namen hier in Deutschland nie gehört, aber es ist sicherlich ein deutscher Name, Gretsch, aber John ist Amerikaner. Mittlerweile war er Rektor einer Bibelschule in Kalifornien. Er erzählte uns, in meiner Kindheit erzählte uns als Prediger, wie er, als er spät nach Hause kam, seinen Vater nicht mit dem Geräusch des laufenden Motors wecken wollte. Also schaltete er den Motor aus, stieg aus seinem Auto raus und schob sein Auto ohne Lichter die Einfahrt hinunter. Und dann kroch er leise ins Haus hinein, an seinem kniend betenden Vater vorbei. Ich erinnere mich noch an diesen Vater, von Arthrose gekrümmt, seine Hände fast nicht nutzbar, aber er konnte beten, offensichtlich. Denn sein Sohn wurde zum Evangelisten und wie gesagt zum Rektor einer Bibelschule. Was war das aber für ein Schwertstich, das bei dem Anblick dieses jungen Basketballstars ins Herz drang? Und was dachte er sich, und damit werde ich diese Bibelarbeit beenden, aber was dachte er sich dabei? Es heißt hier in Vers 5, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Es gibt zwei Arten von Sünden, öffentliche und auch Sünden des Herzens, verborgene. Offene und verborgene Sünden. Beide sind Sünden. Hiob fürchte sich auch vor den offenen Sünden, wie wir in Kapitel 31 gelesen haben, von den sichtbaren, aber vielmehr vor den Sünden des Herzens. Er wusste, dass es verkehrt ist, lüstern zu blicken. Er wusste, dass es verkehrt ist, in Herzen ein Götzendiener zu sein und Mondküsse an den Himmel zu geben oder Handküsse an den Mond. Und er wusste, dass es verkehrt ist, sich im Herzen von Gott loszusagen. Dieses Wort lossagen ist Barak. Es ist das gleiche Wort, hört, 220 Mal heißt es segnen, 80 Mal heißt es preisen und nur 3 Mal sich lossagen von. Also, vielleicht haben sie Gott gesegnet in ihrem Herzen, gesündigt und Gott gesegnet. Das kann es nicht bedeuten. Es sei denn, vielleicht sie sagen, Gott sei gesegnet und tschüss, oder Gott sei gepriesen und ade. Wie Orpa in dem Buch Ruth, Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth hing ihr an. Das Gebet Hiobs ist aufgezeichnet. Vielleicht haben meine Söhne, nicht unbedingt meine Töchter, aber meine Söhne gesündigt und Gott in ihrem Herzen verflucht. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Hier werden die Söhne erwähnt. Männer tragen die Verantwortung, biblisch gesehen, für ihre Ehefrauen, für ihre Töchter. Aber einige der Schwiegersöhne haben keinen betenden Vater. Jakob, mein Schwiegersohn, sein Vater ist verstorben. Max, Schwiegersohn, sein Vater ist gestorben. Sie haben keinen, der sich bei Gott, zumindest keine männliche Person, kein Vater, der für sie betet. Wenn ich nicht für sie bete, wer dann? Daran hatte ich vor heute nicht gedacht. Und Stefan hat einen lebenden, auch gläubigen Vater. Aber wer betet für die anderen? Hiob sagte nicht, wenn das der Fall ist, ist alles vorbei. Wenn sie gesündigt haben, ist alles vorbei. Nein, er sagte, wenn das der Fall ist, dann muss ich ein Opfer bringen, um die Situation zu korrigieren. Es gibt Hoffnung. Wo es einen Betenden gibt, wo es einen Gott, der Gebete erhört, wo es einen fürsorglichen Vater oder Schwiegervater gibt, wo es natürlich eine betende Mutter gibt, gibt es Hoffnung. Wo es einen betenden Freund gibt, gibt es Hoffnung. Und wo geopfert wird, ist auch für Abhilfe gesorgt. Wo es ein Opfer gibt, könnte es denn einen besänftigten und wohlwollenden Gott geben. Wir wissen nicht, welche Wirkung dies auf seine Kinder hatte, aber wir wissen, dass Gott ihn dafür lobte. Und ich werde da anhalten, obwohl es 4 weitere Punkte gibt, was ein Mensch gegen mögliche Abtrünnigkeit eines Kindes unternehmen kann. Wie man gegen mögliche Abtrünnigkeit bei auch erwachsenen Kindern vorgeht. Möge Gott uns Gnade geben, die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern das zu tun, was wir tun können. Obwohl das jetzt keine Beichtstunde ist, wenn man so viele Kinder hat wie ich, gibt es ja immer die Möglichkeit, dass sie Gott aus den Augen verlieren. Und deshalb setzen wir uns für sie ein, bei Gott. Der ist der Einzige, der ihnen wirklich helfen kann. Er ist sogar in dieser Stunde bei ihnen. Lasst uns beten. Herr, danke für diese Worte der Belehrung und der Ermutigung. Und wir bitten, dass wir, wie Hiob damals, uns für unsere Kinder einsetzen. Danke, dass du Gott bist und du hörst. Du warst so gnädig mit uns und hast uns auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und wir bitten, dass, wenn das nötig ist, dass du das auch bei unserem Nachkommen tust. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.